Ein herzliches Willkommen. Hier ist der Podcast Kult Kicker und wir haben jetzt vielleicht, übrigens, mein Name ist Olli Dütschke und sein Name ist, das habe ich eben noch vorher gefragt, damit ich es richtig ausspreche, einen möglichen Kulttrainer. Zumindest in Havelse ist er jetzt ein Kulttrainer. Ich begrüße recht herzlich Samir Ferschischi. Hallo, Samir.
Hallo, grüß dich.
Ich habe gelesen, nach dem zweiten Spiel, als der Aufstieg feststand, hast du im Zelt auf dem Trainingsplatz den DJ gemacht. Was ist denn deine Musikrichtung?
Ja, ich habe mir das Ganze so ein bisschen angeschaut aus der Ferne und habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal die Initiative ergreifen und so ein bisschen die Turntables rocken. Ich glaube, es ist auch ganz gut angekommen. Die Tanzfläche war auf jeden Fall sofort gefüllt und ja, ich habe alles querbeet gespielt. Ich glaube, das ist so wie, wenn du eine Mannschaft betreust, du musst halt ein gutes Auge und Gespür dafür haben, welche Musik jetzt in welcher Phase gespielt wird und ja, das ist mir da, glaube ich, an dem Abend ganz gut gelungen.
Jetzt natürlich noch im Nachgang Gratulation zum Aufstieg in die dritte Liga. Das war ja, und auch natürlich zum Regionalligameister im Norden, das gehört auch noch dazu. Das war ja schon irgendwie gut. Analysiert man eigentlich dieses letzte Spiel noch? Ihr lebt ja von Videoanalysen. Guckt man sich das nochmal an oder ist es dann, weil ja alles erledigt ist, wird das abgehakt und oder hast du es noch alleine geguckt?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Glückwünsche, sehr, sehr lieb. Tatsächlich analysiert man das Spiel nicht, man realisiert es, glaube ich, viel, viel mehr. Gerade auch das Rückspiel und man probiert die ganzen Gegebenheiten, die so aufgetreten sind im Spiel, Spielsituationen nochmal durchzugehen, ja, aber eher so, was wäre, wenn? Und das ist so, glaube ich, die Analyse, die man da betreibt. Aber am Ende möchte ich das Ganze jetzt auch nicht zu wissenschaftlich machen. Wenn man nach zwei Spielen und so einer Saison dann am Ende geschafft hat, aufzusteigen, Meister zu werden, durch die beiden gewonnenen oder durch das gewonnene Relegationsspiel am Ende, dann ja, dann sollte man, glaube ich, auch fünfe gerade sein lassen und dann kann man sich auch mal ums Feiern, um die Familie und um alle Dinge bemühen, die vielleicht ja dann noch einen höheren Stellenwert haben als so eine Analyse.
Ich habe nochmal den Kicker vor der Saison rausgekramt und gelesen, dass du gesagt hast, ja, wir wollen uns mal ein bisschen verbessern. Top 8 ist schon unser Ziel. Er ist ja auch eingetroffen. Ihr seid ja Top 8. 1 von 8, Platz 1. Wann hattest du es zum ersten Mal auch für dich gefühlt, wir können tatsächlich auch aufsteigen?
Also ich sag mal, dass wir tatsächlich aufsteigen können, das Gefühl hatte ich erst im ersten Spiel, nachdem wir gegen Lok unentschieden gespielt haben. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, wir können aufsteigen. Vorher war es halt ja immer eine 50-50 bis zu diesem Relegationsspiel. Das Gefühl, dass wir vielleicht Meister werden können, hatte ich ja in so zwei Nuancen. Einmal nach dem 10. Spieltag. Nach dem 9. Spieltag, nachdem wir diese Serie gestartet haben, wo ich gesagt habe, okay, wir sind so stabil, wir gewinnen die Spiele wirklich souverän, da ist jetzt nicht viel Spielglück dabei, sondern Abläufe passen, Mannschaft setzt die Dinge, die wir erarbeitet haben, sensationell um. Da hatte ich schon das Gefühl, da kann was gehen. Und natürlich, man schaut auch in anderen Ligen, was für Testspielgegner hatten wir, wo stehen diese? Und das war zu seiner Zeit Lotte, Gladbach 2, Erfurt, wo ich gesagt habe, okay, das sind alles Mannschaften, die auch in ihren Ligen souverän sind. Bedeutet für uns, wir können nicht so weit weg sein von der Spitze. Und ja, das hat uns dann natürlich auch getragen. Aber so nach dem 10. Spieltag habe ich dann gedacht, okay, da kann was gehen. Und nachdem wir dann gut in die Rückrunde gestartet sind, also ist, glaube ich, auch wichtig. Wie kommt man noch mal rein? Weil das ist noch mal ein ganz anderer Wettbewerb nach einer Winterpause. Da war ich schon dann, auch wenn ich immer sehr, sehr, ich sag mal, bodenständig bin, schon so weit zu sagen, okay, jetzt holen wir uns das Ding auch.
Aber was hat denn auf einmal so funktioniert? Weil die 2 Jahre davor waren ja nicht so, wie soll man sagen, so erfolgreich. Da ging es ja auch um den Klassenerhalt. Und dann auf einmal rockt ihr das. Ihr habt 14 Punkte Vorsprung gehabt vor Kickers. War da schon im April irgendwann Meister. Was hat denn da so funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat?
Ja, ich glaube, man muss das Ganze so ein bisschen in Etappen sehen. In dem ersten Jahr habe ich ja erst nach 10 Spieltagen übernommen, nachdem Havels aus der dritten Liga abgestiegen ist. Und da hatte der TSV 3 Punkte. Auch da haben wir eine sensationelle Saison gespielt. Wir sind am Ende Fünfter geworden bei, ich glaube, Regelabsteigern in dem Jahr. Das heißt, auch da hatten wir einen Punkteschnitt von 2,0. Hätte man jetzt die 10 Spiele mal rausgerechnet, hätte man vielleicht auch in diesem Jahr schon etwas Sensationelles erreichen können, was in Richtung Meisterschaft geht. Im zweiten Jahr, muss man sagen, hatten wir die Anfangsphase ja sehr, sehr viele Verletzungsprobleme und wir sind halt nicht so breit aufgestellt und auch in der ja, finanziellen Range so gut aufgestellt, dass wir da ja partout nachbessern können. So war mir oder uns bewusst, okay, wir müssen jetzt da einmal durchgehen, bis die Jungs, die uns halt, ich sage jetzt mal auch vorangetrieben haben und auch vielleicht auch mit manchen Phasen den Unterschied ausmachen, dass die Jungs wieder da sind. Und ab da war es dann ja auch so, dass wir sehr, sehr viele, ich sag mal, gute Phasen hatten, bloß halt immer mit kleinen Einbrüchen. Und meine Aufgabe im dritten Jahr war es dann einfach zu analysieren, okay, was haben wir im ersten Jahr sehr gut gemacht, was haben wir weniger gut gemacht, was haben wir im zweiten Jahr sehr gut gemacht und was haben wir weniger gut gemacht. Und daraus habe ich probiert, die besten Schlüsse zu ziehen. Und das ist uns dann ja, im Kollektiv auch, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, wie sich das am Ende dann auch gezeigt hat.
Da musst du mir mal erzählen, wie bei euch die Gefühlslage war, wenn du Meister wirst im April. Natürlich kriegt man da wahrscheinlich auch einen Pokal, du hast was gewonnen, aber eigentlich das große Ziel ja noch nicht erreicht war, weil der DFB hatte diese komische Regelung, ne? Dass zwei Clubs, diesmal war es dann Nordost, Nord, noch gegeneinander spielen müssen. Das ist doch auch frustrierend, ne? Wenn man eigentlich Meister ist, aber möglicherweise mit leeren Händen dann doch dasteht.
Als Sportler, glaube ich, gibt es natürlich nichts Schlimmeres, als wenn man für seine Leistungen, die man erbracht hat, nicht belohnt wird. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist so strukturiert und aufgebaut, dass sich grundsätzlich alles, was mit Fleiß zusammenhängt, auch lohnenswert ist. Und das gehört natürlich auch im Fußball dazu. Das bedeutet, für mich ist es natürlich schwierig nachzuvollziehen, dass jemand, der Meister wird, am Ende, ja klar, Meister geworden ist, aber keinen sportlichen Mehrwert daraus ziehen kann. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch ehrlich, am Ende sind uns diese Regularien ja bekannt und dementsprechend ist es meine Aufgabe als Trainer dann dementsprechend auch so gut damit umzugehen, dass wir sagen, okay, wir müssen uns dem stemmen. Also diese Widerstände, wenn wir es dann als Widerstand bezeichnen, die müssen wir dann irgendwo trotzen. Und ich habe den Jungs immer gesagt, das, was ihr heute hier geschafft habt nach der Meisterschaft, das ist etwas, was der Verein und auch ihr immer und immer wieder ja, feiern könnt, wo ihr euch wirklich auf die Schulter klopfen könnt, wo ihr stolz sein könnt, weil am Ende ist Havelse ja in der Konstellation noch nie Meister geworden. Klar, ist Havelse schon mal aufgestiegen in die dritte Liga. Das war zur Corona-Zeit, da war es ein bisschen anders. Aber über eine ganze Saison so zu performen und am Ende dann diese Meisterschale in die Luft zu stemmen oder, wie du gerade schon sagtest, sehr, sehr frühzeitig Meister zu werden in einer wirklich auch absolut guten Liga, das muss man einfach sagen. Wir haben sehr, sehr viele gute Trainerkollegen, wir haben sehr, sehr viele gute Mannschaften. Das heißt, wir mussten uns da auch schon durchsetzen mit wirklich einem kleinen Budget und mit einer kleinen Mannschaft. Und ich habe den Jungs einfach gesagt, das ist der erste Wettbewerb. Den haben wir sensationell gemeistert. So, dann sind wir ja, was so gar nicht medial gemacht wurde, aber ich kann es dir jetzt ja sagen, im Podcast sind wir nach Kreta geflogen und haben gesagt, okay, jetzt erstmal Feuer frei für alle. Also alle haben davon gesprochen, okay, wir müssen uns jetzt auf diese Relegationsspiele vorbereiten. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen Feste feiern, wie sie fallen. Und die Jungs haben sich das verdient. Und darum auch nochmal einen herzlichen Dank an alle, die da unterstützt haben, auch gerade meinen sportlichen Leiter, der es natürlich dann auch unterstützt hat, dass wir dann dementsprechend nach Kreta geflogen sind. Dort haben wir dann etwas fürs Teamgefüge getan. Sicherlich hingen wir da nicht nur irgendwo an der Bar, sondern haben schon probiert, das Wir-Gefühl auch einfach nochmal zu stärken und auch zu realisieren, okay, überlegt bei Jungs, was wir geschafft haben und lass uns hier nochmal, ich sag mal, so eine Motivation rausziehen, zu sagen, okay, und die letzten beiden Spiele gehen wir dementsprechend auch nochmal genauso an und holen uns das Ding.
Weil ich kann mir vorstellen, das ist nicht leicht, wenn du frühzeitig Meister bist und bis zu diesen Spielen dauert es ja noch, dass du echt wirklich auch diese Spannung aufrechterhältst, ne?
Ja, es war ja auch ein absoluter Erfahrungswert für mich als Trainer. Schlussendlich bin ich auch in so einer Situation noch nie gewesen. Ich habe einfach in mich reingehört und habe probiert, mich selbst zu reflektieren. Wie würde ich mich selbst am besten erreichen? Und ich glaube, da jetzt künstlich eine Spannung aufrechtzuerhalten über mehrere Wochen, das glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. So dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt mal genauso, als wenn wir jetzt das letzte Spiel gehabt hätten. So, Saisonabschluss, überspitzt gesagt. Und starten dann nochmal, ja, von neu. Und das ist uns im Kollektiv Das möchte ich auch nochmal betonen. Da zähle ich alle dazu, die an dem Prozess beteiligt sind. Ist uns sehr, sehr gut gelungen.
Hast du, was deine Person angeht, vor diesen beiden Spielen gegen Lok Leipzig irgendetwas anderes gemacht? Hast du anders gedacht? Hast du gedacht, ich muss es weiter so laufen lassen wie immer? Oder wolltest du andere Ansprachen machen? Wie war das für dich?
Also vor dem Spielen habe ich mich schon ein wenig rausgezogen in meiner Präsenz, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich habe die Spieleransprachen jetzt mit weniger Emotionalität gestaltet, habe probiert, mich auch im Training ein bisschen rauszuziehen, mehr zu beobachten, um einfach ein Gefühl zu bekommen für Situationen, für wie nehmen Spieler es auf, wie reagieren Spieler. Jeder ist da anders, jeder baut sich einen anderen Druck auf und habe viele Gespräche geführt und habe probiert, eigentlich dann trotzdem aber alles so laufen zu lassen wie bisher. Sicherlich haben wir uns in dem Spiel, ich hoffe, ich greife dir da jetzt nicht vorweg, im ersten Spiel eine taktische Marschroute gewählt, die wir so die ganze Saison noch nicht gespielt haben. Das muss man klar sagen. Es ist natürlich auch ein Experiment gewesen. Es hätte auch in die Hose gehen können, aber ich war davon überzeugt, dass wir in Leipzig halt defensiv strukturiert auftreten müssen, um am Ende im Rückspiel, das Ding festzumachen. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Auch da nochmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft, dass die sich auch auf diese, ich sag mal, Umstellung eingelassen hat, dass diese Umstellung auch gelebt wurde. Und das war halt etwas, wo ich sage, okay, das war vielleicht die einzige Veränderung, die wir oder ich dann dementsprechend vorgenommen habe. Im Rückspiel waren wir dann, ich sag mal, der TSV, wo wir immer waren. Wir sind draufgegangen, wir waren aktiv. Bloß im Hinspiel haben wir es ein bisschen, ja, kontrollierter bestritten.
War das für dich ein No-Brainer, dass du so im ersten Spiel da reingehen musstest? Hast du für dich gedacht, das geht nicht anders? Oder hattest du auch Zweifel? Weil du gerade gesagt hast, wir spielen 34 Spieltage unseren Fußball, jetzt ist dieses eine Spiel und wir drehen alles um.
Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt in einer Stunde entschieden worden oder an einem Tag. Also ich habe mir da schon sehr, sehr viele Gedanken zugemacht und habe auch der Mannschaft nicht das Gefühl gegeben, dass ich da jetzt experimentiere, sondern ich habe es einfach in Einheiten eingebaut, habe mir das Verhalten der Spieler angeschaut und habe geguckt, okay, wie nehmen sie es auf, wie agieren wir damit? Dass sowas natürlich immer schulterklopfend irgendwo gewürdigt wird, wenn es klappt, ist mir klar. Hätten wir da am Ende, ich sage jetzt mal, schlecht ausgesehen, dann hätten alle gesagt, okay, gut, Trainer hat jetzt umgestellt, hätten wir mal lieber das gemacht, wie wir es immer machen. Ich glaube, richtig und falsch gibt es nie, aber ich war mir schon sehr, sehr sicher, was diese Mannschaft an diesem Spiel, bei diesem Gegner, bei der Kulisse braucht. Und das haben wir dann im Team sensationell umgesetzt.
Es ging 1-1 aus, ein paar Tage später das Rückspiel. Wie verbringt man dann diese paar Tage? Man ist noch näher dran an diesen Aufstieg. Ist es Nervosität? Ist es Anspannung? Ist es eine Lockerheit, weil man was schaffen kann? Ist es auch Angst vorm Versagen? Wie waren für dich die Tage? Wie waren für die Tage für die Mannschaft?
Also die Tage für die Mannschaft waren, kann ich jetzt nur aus meiner Sicht beschreiben. Ich fand, es war eine sehr, sehr lockere und entspannte Stimmung, eine familiäre Stimmung, so wie es eigentlich immer bei uns ist. Zu meiner Person muss ich sagen, dass ich anfänglich überhaupt nicht angespannt gewesen bin. Ich war eher locker und war überzeugt davon, dass wir dieses Rückspiel auch für uns entscheiden werden. Am Spieltag selber würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass da dann nicht irgendwo auch Gedanken hochgekommen sind, was ist, wenn? Hab aber mir dann immer wieder auch vor Augen geführt, dass es sensationell ist, was wir bisher geschaffen haben und habe probiert, mir das nicht irgendwie durch Eventualitäten kaputtreden zu lassen. Und das hat dann ein paar Stunden gedauert und wo ich dann ja das Stadion gesehen habe, wie schön es hergerichtet war, wie viele Zuschauer da waren, wie viele Freunde, wie viele Bekannte, da ist das Ganze dann eher zu einer Freude geworden.
Jetzt ist aber das Wilhelm-Langgräf-Stadion nicht unbedingt ein Hexenkessel. Vor allen Dingen, es passen 3.500 rein und aus Sicherheitsgründen waren es dann nur in Anführung 2.300. Das war ja auch vielleicht auch im Nachgang eigentlich ein Nachteil für euch, oder?
Also grundsätzlich glaube ich, war es schon ein Vorteil, weil wir spielen ja sonst zu Hause nicht vor ausverkauftem Haus. Das muss man auch
Okay.
ehrlich eingestehen. Und ich glaube, die Energie, die so eine Mannschaft dann ziehen kann, ist gar nicht unbedingt daran gemessen, wie viele Zuschauer da sind, sondern wer da ist. Ich glaube, wenn dann ein Spieler aufläuft und guckt in die Gesichter seiner Frau, seiner Großeltern, seiner Freunde, seiner Bekannten, ist das viel, viel mehr wert, als wenn er in New Camp einläuft und sieht, ja, 15.000 Gesichter, die er nicht zuordnen kann. Also glaube ich, dass diese emotionale Seite, gerade dieser emotionale Faktor, ich laufe da jetzt ein und es sind alle da, die mich über Jahre, über dieses Jahr begleitet haben, ist, glaube ich, etwas Besonderes gewesen, sodass ich sage, das war eher ein Vorteil, dass wir bei uns gespielt haben, in unserem Wohnzimmer, mit unseren, ich sag mal, Familienangehörigen, anstatt dass wir, ich sage jetzt mal, irgendwo auswärts agieren und dementsprechend vielleicht in Gesichter gucken, die wir gar nicht kennen.
Und dann dieses Spiel selbst, wie hast du es erlebt? Es war ja auch schon Krimi und hinten raus dann ja dann klar mit einem 3:0, aber es war ja trotzdem auf das Messer schneide.
Also ich bin ehrlich, ich hatte irgendwann nur kurz den Gedanken, wenn sich das mal heute hier nicht rächt, weil wie der Fußball so ist, du spielst auf ein Tor, du hast die deutlich größeren Torchancen. Ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, wenn das Spiel über 90 Minuten schon 3 oder 4-0 ausgeht. Wir hatten einen Pfostenschuss zweimal auf der Linie geklärt, zweimal 1 gegen 1, zwei, drei Distanzschüsse, die knapp waren. Ist mir auch klar, dass nicht alles irgendwo dann im Tor untergeht, aber ich glaube schon, dass wir ein riesiges Chancenplus hatten. Da hatte ich über Phasen dann nur manchmal die Angst, okay, jetzt kommt eine Standard. Kann es sein, dass wir da vielleicht dann irgendwo böse und kalt erwischt werden? Aber nachdem wir dann, ich sag mal, so souverän aufgetreten sind, der Gegner dann noch zu zehnt war, man gemerkt hat, die Kräfte schwinden und wir wurden immer mutiger und immer besser, war es für mich persönlich dann nur noch eine Frage der Zeit, wann das 1-0 fällt. Und mit dem 1-0 von Julius Dücker dann war mir eigentlich sehr, sehr bewusst, dass die Tür jetzt ganz, ganz weit auf ist.
Erinnerst du dich noch an deine Gedanken, als der Schiedsrichter endlich abgepfiffen hat?
Wunderschön. Also ich sage immer, das habe ich auch schon häufig gesagt, der schönste Moment ist immer, wenn der Schiedsrichter die Pfeife zum Mund nimmt und du weißt als Trainer, jetzt pfeift er ab. Das ist für mich ein Moment, den habe ich immer vor Augen. Da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. War einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wenn du mich jetzt sehen oder du siehst mich ja, meine Augen funkeln, weil es einfach, ja, einfach was ganz, ganz Tolles war und etwas, was ich mein ganzes Leben lang mitnehmen werde und wofür ich jeden Einzelnen dankbar bin. Und ich bin auch Lok dankbar, weil Lok war ein sensationeller Gegner. Die hätten es genauso verdient gehabt, am Ende in der dritten Liga zu spielen wie wir. Darum ist es natürlich etwas Schönes, etwas Ewiges und ja, der Moment war schon sensationell.
Wann ist es dir bewusst geworden, dass es jetzt nicht mehr gegen Drochtersen geht, gegen Todesfelde oder gegen Emden, sondern gegen Saarbrücken, gegen Rostock, gegen 60?
Allen Respekt natürlich auch vor allen anderen
Natürlich.
Mannschaften aus unserer Liga ist, glaube ich, wichtig. Gar nicht so die ersten, zweiten und dritten Tag überhaupt nicht. Das wird nach und nach. Also selbst heute habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann so gesagt habe, okay, cool, jetzt fahren wir nach München und spielen gegen 60 oder fahren nach Rostock, wie du es gerade beschrieben hast. So, das ist so ein stetiger Prozess. Das, was Jürgen Klopp ja mal gesagt hat, wo er die Champions League gewonnen hat, dass sich gar nicht so angefühlt hat, so richtig. Dieses Gefühl hatte ich irgendwie auch nach dem Abpfiff. So, es war schön, es war unfassbar, aber irgendwie war es gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das kam erst so Tage danach.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Wie waren die Tage danach?
Ja, man geht mit einem Lachen ins Bett und man steht wieder mit einem Lachen auf. Und wenn man nachts wach wird und auf Toilette muss, dann lachst du auch. Also, es ist einfach mega. Es ist einfach, Fußball ist Leidenschaft, da steckt so viel Herzblut hin. Das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja auch etwas, was dich erfüllt und was dich dein ganzes Leben begleitet. Und wenn du dann mit der schönsten Nebensache der Welt, mit etwas, was du immer im Herzen trägst, dann so erfolgreich sein kannst und vielen Menschen auch was zurückgeben kannst, dann ist das etwas, ja, wo ich auch jetzt mit einem Grinsen hier sitze und dir sagen kann, dieses Gefühl kann mir keiner nehmen. Also, und das wird mir auch keiner nehmen können. Egal, ob es in 2 oder in 10 oder in 20 Jahren ist, dieser Moment wird immer da sein. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben da eine Geschichte, viele Geschichten zusammengebracht zu einem Buch und dieses Buch kann ich mir immer rausholen und die letzte Seite wird immer ein Happy End sein. Und das ist schön.
Und das sind die Erlebnisse, warum man auch Trainer werden wollte.
Ja, absolut. Also ich bin jetzt nicht unbedingt Trainer geworden, um am Ende in die dritte Bundesliga aufzusteigen oder in die dritte Liga aufzusteigen. Ich bin Trainer geworden, weil mir das Arbeiten mit Menschen sehr, sehr viel Spaß macht und weil der Fußball an sich etwas ist, wo ich sage, da Sind wir alle in einem Boot, egal aus was für sozialen Schichten wir kommen, egal was für soziale Vorlieben wir haben. Wir sind alles eine Familie, obwohl wir alle aus unterschiedlichen Familien kommen. Und das ist egal, ob du schwarz, weiß, gelb, grün bist, am Ende zählt nur das Wir. Und wir können nur erfolgreich sein, wenn wir zusammen Gas geben, wenn wir zusammen stehen, wenn wir zusammen ein Team sind. Und das war immer etwas, was mich angetrieben hat als Spieler und natürlich jetzt auch als Trainer. Und sicherlich ist der Erfolg beim Fußball nochmal was ganz Besonderes. Der Misserfolg tut natürlich auch doppelt weh als Trainer. Das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Aber ich bin nie Trainer geworden, um am Ende das daran zu messen, wie viel Trophäen ich dann irgendwann mal sammle, sondern immer aus völliger Überzeugung und aus völliger Leidenschaft mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Wo siehst du auch da wieder das Persönliche? Wo siehst du für dich dann jetzt die nächsten Herausforderungen? Man ist ein guter Trainer, egal in welcher Liga. Das ist so meine Einstellung. Nichtsdestotrotz hat man jetzt ja natürlich andere Herausforderungen. Das ist medial. Wir haben über die Gegner geredet. Du bist bei Auswärtsspielen in Stadien, die so voll sind, dass das habt ihr vielleicht auch alle noch nie so gelebt. Es sind auch neue Sachen, die ihr und die du erfahren wirst.
Ja, also ich bin da mal relativ positiv gestimmt und sage, jede Erfahrung, die ich irgendwo mitnehmen kann, wird mich irgendwo weiterbringen, auch wenn sie jetzt negativ sein kann. Im Moment ist es natürlich so, dass man sich da schon drüber Gedanken macht. Ich glaube, dass das Coaching an sich in dem Spiel wird deutlich schwieriger als also das In-Game-Coaching als beispielsweise in der Regionalliga vor 500 Leuten oder vor 15.000. Ich glaube, das ist klar. Das heißt, die Abläufe müssen für eine Mannschaft noch klarer sein. Ich glaube, das Steuern im Spiel wird schwieriger werden, als es vielleicht ja auf kleinen leeren Sportplätzen oder Stadien möglich gewesen ist. Sicherlich wird die Qualität der Spieler, auf die wir treffen, noch mal eine ganz andere sein. Und da bin ich voller Vorfreude und freue mich da auf die Aufgabe mit dem TSV Havelse, dementsprechend dort auch ja eine gute Rolle zu spielen.
Es gibt ja Vorbilder, da nenne ich gerne Elversberg, nicht jetzt aus finanzieller Sicht, weil die auch in der Regionalliga schon auch fast eine Drittligamannschaft hatten. Will nur sagen, Horst Steffen mit Elversberg ist von der Regionalliga über Dritte Liga in die zweite Liga, fast erste Liga, immer mit dem gleichen Spielstil. Der hat es nicht geändert. Obwohl er aufgestiegen ist, hat er nicht gesagt, ich muss jetzt irgendwie viel defensiver spielen, weil wir ja diese Underdogs sind. Was hast du vor? Ist es wichtig, an dem Spielstil festzuhalten? Bleibt
Ich
dieses
glaube, es
eine
hängt.
Spiel in Leipzig das einzige Spiel, wo man tatsächlich komplett anders ist? Denkst du dir, wir müssen so weitermachen? Genauso wie wir
Also,
es gemacht haben?
ich nehme mich immer nicht ganz so wichtig als Trainer. Ich schaue mir den Kader an, ich schaue mir die Spieler an und probiere dann meine Spieler in bestmöglichste Rollen zu stecken. Es ist wie beispielsweise, über den natürlich dann auch viele berichtet haben, Marco Ilic, der immer als Rechtsverteidiger gespielt hat, wo ich mir dann irgendwann mal die Aufgabe gemacht habe, okay, der Junge hat Tempo, der hat einen guten Abschluss, hat ein gutes 1 gegen 1. Ich glaube, er ist einfach vorne besser aufgehoben. Das Experiment machen wir jetzt einfach mal. So haben wir einen Spieler aus einer anderen Rolle in eine neue Rolle gepackt und ihn besser gemacht. Und genau das, glaube ich, wird uns oder wird mich und der Mannschaft auch in der dritten Liga erwarten. Wir müssen schauen, wie sieht der Kader aus? Was gibt die Kaderstruktur her? Welche Spieler bekommen wir dann in den Spielen bestmöglichst auf dem Platz? So, und da bin ich natürlich auch Fan davon, jetzt nicht unbedingt alles zu verändern, weil es ist nun mal so, alles, was bisher gut war, muss ja dann auf einmal nicht schlecht sein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, es ist schon auch professionell, wenn man gewisse Dinge dann auch mal nochmal hinterfragt oder vielleicht auch in der Struktur verändert, um einfach bestmöglichst zu performen. Also jetzt ein Masterplan, was wir jetzt in der dritten Liga machen werden, den kann ich dir jetzt so nicht geben. Ich kann dir aber sagen, dass wir auf jeden Fall vorbereitet sind oder ich vorbereitet sein werde und mein Bestmöglichstes gebe, damit jeder Spieler da auch super glänzen kann und wir als Team dann erfolgreich sind.
Ihr wart ja vor 3 Jahren in der dritten Liga und habt da dann relativ schnell leider wieder absteigen müssen, nur mit 23 Punkten danach. Das kann man ja lernen, was man da vielleicht anders war. Wie wichtig ist es, diese Euphorie, die jetzt gerade da ist, mit reinzunehmen? Manchmal spielt man ja auf einmal viel besser, vielleicht am Anfang auch, weil man diese Lust am Fußball hat, weil man noch so selbstbewusst ist. Das hilft ja auch. Das muss, glaube ich, auch bleiben, ne? Das darf man ja nicht irgendwie reduzieren.
Nein, absolut. Also ich glaube, jeder sollte Vorfreude haben, jedes Spiel so anzugehen, als wenn es das letzte gewesen ist. Genauso sind wir ja auch in der Regionalliga erfolgreich gewesen. Ich habe nie auf die Tabelle geguckt. Ich habe nie gesagt, so, wir müssen jetzt nochmal ein Spiel gewinnen, dann haben wir 10 Punkte Vorsprung oder dann sind es nur noch 3, sondern ich bin immer mit der Marschroute gut gefahren. Wir gehen jedes Spiel seriös an, egal gegen welchen Gegner, und verkaufen uns da bestmöglich. So, und wenn wir da am Ende des Tages im Kreis stehen, uns angucken können und jeder weiß, okay, ich habe heute alles gegeben, dann ist das absolut okay. So, dann hat es entweder nicht für mehr gereicht oder der Gegner war einfach besser. Das muss man dann auch ehrlich anerkennen. Aber für mich persönlich ist wichtig, dass jeder Spieler und jeder Verantwortliche einfach 100% Herz auf dem Platz lässt oder in seine Aufgabe steckt. So, und wenn man das macht, dann kann man nur erfolgreich da rausgehen, egal ob man gewinnt oder verliert, weil man sich selbst dann nichts vorzuwerfen hat.
Aber man muss sich möglicherweise auch an Niederlagen gewöhnen. Das ist auch was Neues.
Absolut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nicht viele Spiele verloren habe, das muss man auch sagen. Dieses Jahr vielleicht nicht. Es gab sicherlich auch häufig Dämpfer. Aber wie ich schon anfangs sagte, auch aus Niederlagen kann man sicherlich schöne Dinge ziehen, obwohl ich auch ehrlich bin, ich würde dann lieber gewinnen und nichts rausziehen. Aber natürlich werden uns da auch Phasen sicherlich entgegenströmen, die vielleicht nicht so schön sind. Aber auch das ist ja etwas, was uns weiterbringt und uns oder mich persönlich und auch jeden Einzelnen, der an diesem Prozess beteiligt ist, am Ende auch nochmal stärkt. Aber ich bin da klar bei dir, dass wir uns auf diese Szenarien auch vorbereiten müssen. Und ich kann allen, die dann da mitwirken, nur sagen, okay, dann lass uns so viel Energie investieren, dass wir diese Szenarien so wenig wie möglich vorfinden werden.
Und stimmt das, dass du dann Anfang 2026 auch noch die Lizenz noch machen darfst, nebenbei?
Nein, das entscheide ich am Ende leider nicht selber. Das entscheidet der Deutsche Fußballbund. Die Regularien sind ja so, dass man als Aufstiegstrainer dann in den Pro-Lehrgang reinkommt. So, da werde ich natürlich alle Unterlagen dann auch einreichen, die dementsprechend gewünscht sind. Und den Stempel und das Okay gibt dann der DFB. Statt jetzt sind die Statuten so, dass ich dann in den Pro-Lehrgang komme, worüber ich mich auch freue. Ich hätte mich dieses Jahr dann auch sowieso nochmal darauf beworben, weil ich dann alle Voraussetzungen auch erfüllt hätte. Dass man natürlich dann jetzt mit der Mannschaft oder mit dem Erfolg da reinkommt, ist umso schöner, schätze ich sehr und ist auch etwas Besonderes für mich.
Jetzt haben wir bei euch Hannover 96 ganz groß. Spürst du trotzdem nicht nur die Euphorie bei euch jetzt im Club, sondern auch drumherum auf einmal, dass sich da in Hannover drumherum mit Havelse sich da auch ein bisschen was tut? Spürst du auch da eine kleine Euphorie, möglicherweise auch von Sponsorenseite, dass welche sagen, hey, auf euch habe ich Bock, das ist cool, mit euch diesen Weg zu gehen?
Ich bin jetzt 7 Jahre beim TSV Havelse und ich habe da natürlich alle Phasen miterlebt. Und man muss schon sagen, dass der TSV Havelse sich in den letzten 2,5 Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat. Da sind, glaube ich, natürlich auch gewisse Personalien dran beteiligt, ob es jetzt unser erster Vorsitzender ist, Daniel Wolter, oder auch Florian Riedel, die sehr, sehr viel Herzblut investieren, sehr, sehr viel anschieben. Aber ich möchte auch gar nicht alle Ehrenamtler vergessen, die da wirklich Tag für Tag extrem souveräne und unfassbar, ja, sensationelle Arbeit leisten. Und natürlich ist es dann so, dass wenn am Ende der Erfolg da ist, das Erfolg sexy macht und sich viele Menschen dann auch mit Erfolg identifizieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Standort Garbsen und auch gerade der TSV Havelse jetzt mittlerweile auch mehr in aller Munde ist. Schlussendlich spricht man immer vom kleinen Dorfverein, in Anführungsstrichen, vom professionellsten Feierabendclub Deutschlands. Das ist schön. Ich finde es auch irgendwo nahbar für den Zuschauer. Und sicherlich macht das natürlich auch Bock auf mehr. Darum würde ich mir persönlich jetzt wünschen, dass wir natürlich daraus auch was ziehen, für die Zukunft. Vielleicht nicht für mich, vielleicht nicht für den nächsten, aber vielleicht für den übernächsten, der dort dementsprechend dann Trainer sein wird oder auch Jugendspieler ist, dass da was Nachhaltiges hinterlassen wird.
Aber in der Tat, weil du es auch gerade gesagt hast, das ist dann schon auch für viele eine absolut große Änderung, ne? Die sogenannten Feierabendprofis, die teilweise noch nebenbei gearbeitet haben, das geht, glaube ich, nicht mehr in der dritten Liga, oder?
Ich kann jetzt nicht über Verträge oder Inhalte sprechen, die die Spieler neben dem Fußball machen. Ich kann nur sagen, grundsätzlich ist es wichtig, wie Spieler trainieren, wenn sie auf dem Trainingsplatz sind. Ob sie dann vorher 6 Stunden Briefträger waren oder 4 Stunden irgendwas anderes gemacht haben, das ist mir als Trainer grundsätzlich egal. Und ich glaube, damit sind wir auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren, weil wenn man sich die Struktur auch in unserer Regionalliga anguckt, ist es ja auch so, dass wir einige wenigen Mannschaften sind, die am Abend trainiert haben. Das muss man auch einfach sagen. So. Nichtsdestotrotz haben wir die Zeit, die wir genutzt haben, zusammen maximal genutzt. Das heißt, wir haben da alles reingehauen, was geht. Und am Ende muss man ja auch irgendwo dann anerkennen, dass es nicht unbedingt immer daran liegt, wie professionell man aufgestellt ist, sondern vielmehr, wie viel Professionalität und Inhalt bringe ich in Spiele und Training. Und dann ist es, glaube ich, egal, ob du morgens um 10 trainierst oder abends um 23 Uhr. Ich denke, es geht einfach eher darum, diese Balance zwischen deinem Privatleben und dem Fußball bestmöglichst, ja, im Gleichgewicht zu halten.
Möglicherweise, viele können sich es in der ersten, zweiten, dritten Liga nicht vorstellen, könnte das ja sogar helfen, weil es eine gute Ablenkung ist. Und wenn es im Job gut läuft, läuft es vielleicht auch mit dem Fußball gut oder umgekehrt.
Ja, sicherlich ist es auch immer etwas, um sich auch weniger Gedanken zu machen. Wenn ich natürlich jetzt weiß, okay, in 4 Stunden ist Training und ich habe vielleicht sonst keinen Anker im Leben, dann kann es natürlich auch sein, dass ich mich da irgendwas verkopfe. So, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, wenn man vorher, ich sag mal, irgendwo abgelenkt ist oder sich irgendwo anderweitig einbringt, dass das Weitere dann ja einfacher fällt. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nicht das Gefühl vermitteln, dass professionelles Arbeiten irgendwo negativ ist. Ich möchte jetzt nur auf uns, ne, auf uns kommunizieren, dass ich sage, mit den Möglichkeiten, die wir haben, hat das halt bestmöglichst geklappt. Und dass es eine Umstellung sein wird, gerade aufgrund der ganzen Präsenz und aufgrund der Fahrten und aufgrund ich sag mal, der ganzen Anstrengungen, die da sicherlich auch nochmal auf alle einprasseln werden, das ist klar. Aber nochmal auch da, ich kann die Gegebenheiten nicht verändern. Ich kann sie immer nur so annehmen, wie sie sind. Und da kann ich dir versprechen, werden wir das Beste draus machen.
Was bist du für ein Trainer?
Ja, ich bin schon auf jeden Fall ein sehr, sehr nahbarer Typ. Das heißt, Spieler können sehr offen und ehrlich zu mir sein, werden auch ein offen und ehrliches Wort von mir bekommen. Glaube, dass das sehr wichtig ist als bestes Beispiel. Also ich möchte dann eine Verbindung zum Spieler haben, die so ist, dass wenn der Spieler beispielsweise am Mittwoch Probleme zu Hause hat, warum auch immer, und sagt, Trainer, ich muss Donnerstag mal zu Hause bleiben, dann möchte ich, dass er mir das ehrlich sagt. So, dann bin ich der Letzte, der das verneint, anstatt dass der Spieler am Mittwoch zu mir kommt und sagt, aber mir zwickt es, ich kann, glaube ich, morgen nicht trainieren. So, ich möchte eine ehrliche Basis. Diese ehrliche Basis lebe ich genauso vor. Und ja, ich bin auf jeden Fall ein emotionaler Trainer, der sicherlich probiert auch viel zu pushen, der viel Gespräche sucht, der probiert, ja, den Spieler auch zu verstehen und nicht nur die Nummer zu sehen, sondern den Inhalt, der dahinter ist. Weil ich glaube, die Menschenführung ist das A und O. Das sind alles Menschen, die unfassbare Fähigkeiten haben, sonst wären sie nicht in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Liga. Und meine Aufgabe ist es, diese Fähigkeiten bestmöglichst in eine Mannschaft zusammenzuführen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und ich wähle halt den Ansatz, dass für mich das Team über allem steht. Also jeder hat sicherlich auch ein individuelles Ziel, das ist wichtig. Aber ich bin der Meinung, wenn jeder sein individuelles Ziel verfolgt, aber das Teamziel nicht vergisst, dass man dann gemeinsam ja sehr, sehr erfolgreich arbeiten kann. Und da lege ich viel Wert drauf, bin sehr diszipliniert und erwarte das auf jeden Fall auch von meinen Spielern. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch für jeden Spaß zu haben.
Sehr wichtig, ja. Das eine Thema ist wichtig, mentale Gesundheit gibt es noch viel zu selten, auch im Fußball. Wenn einer mal nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, weil mit dem Kopf was nicht in Ordnung ist, soll er sich nicht schämen, sondern wirklich auch sagen, pass auf, ich kann das gerade nicht. Ne? Da gibt es viele, viele Diskussionen, auch gerade im Sport, dass es das zu selten gibt.
Absolut. Am Ende ist Fußball Leidenschaft. Fußball ist ein Job. Fußball hat viele Faktoren, die positiv sind, sicherlich auch viele Dinge, die negativ sind. Aber eins darf man halt immer nicht vergessen, die Gesundheit ist das A und O. Und wenn ich morgens aufstehe und ich bin gesund, dann bin ich schon mal ganz, ganz vielen Menschen ja weit was voraus. Und darauf können wir dann aufbauen. Und darum, was du gerade sagtest, diese mentale Gesundheit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil da baut alles drauf auf. Ich brauche keinen Spieler taktisch was erklären, der mit dem Kopf ganz woanders ist. So, der wird zwar nicken und sagen, ja, okay, Trainer, habe ich verstanden, aber verstanden hat das nicht. Er hat es nicht verinnerlicht. Verstanden hat das vielleicht, aber nicht verinnerlicht.
Sag mir, wo sind denn deine Schwächen? Woran musst du noch an dir arbeiten?
Schwächen habe ich sicherlich viele. Also ich glaube schon, dass ich manchmal relativ ungeduldig bin, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen zu streng bin in manchen Situationen, weil ich das von mir dann auch so erwartet hätte. Ansonsten, ja, ist es immer schwierig, über seine eigenen Schwächen zu sprechen. Denke, dass ich sicherlich manchmal ein bisschen zu verkopft bin, sehr, sehr viele, ja, Gedanken einfließen lasse in Themen, das aber jetzt nicht unbedingt so zeige, sondern das viel mit mir ausmache. Das ist vielleicht nochmal eine Schwäche, wo ich gegebenenfalls in der einen oder anderen Situation dann, ja, durchaus vielleicht ein bisschen entspannter sein sollte. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht unbedingt, was jetzt so verkehrt an mir ist. Guter DJ bin ich auch, also von daher ist alles
Also
super.
ein rundum sorglos Paket. 7 Jahre Havelse. Wenn ich mit anderen Trainern hier rede, dann gehen wir immer durch die Vita. Du warst doch da und da warst du Co-Trainer und da warst du im NLZ und da und da. Wem hast du am meisten gelernt? Bei dem warst du doch. Das klingt jetzt doof. Nicht falsch verstehen, aber irgendwo hast du dir das alles selber beigebracht. Natürlich habt ihr mit Havelse auch ein Trainerteam gehabt. Du warst ja auch Co-Trainer, hast du auch einen Cheftrainer gehabt. Aber du hast ja diese Erfahrungen noch nicht gemacht, mit anderen Trainern dann zu arbeiten. Du weißt, was ich meine.
Absolut. Habe ich mir vor 3 Jahren mal drüber Gedanken gemacht. So, was wäre, wenn ich jetzt vielleicht auch mal neben jemanden gelaufen wäre, der schon was gesehen hat, Erfahrung hat, von dem ich gegebenenfalls auch noch mal was mitnehmen kann. Ich bin der Meinung, und ich habe ja in U16 angefangen, ohne große Trainererfahrung, wurde da ja auch ins kalte Wasser geworfen, dass ich mir da vieles selbst beigebracht habe und ich probiere halt viele Dinge aus dem Leben einfach auf den Fußball umzuswitchen, weil am Ende glaube ich, eine Kabine ist das wahre Leben, eine Mannschaft ist das wahre Leben, du hast verschiedene Charaktere, du hast verschiedene Ziele, du hast verschiedene Inhalte, du hast verschiedene, ja, Dinge, auf die du Acht geben musst. Und ich bin im Leben, glaube ich, sehr, sehr, ja, viel rumgekommen. Ich habe viel gemacht im sozialen Bereich, ich habe viel gesehen, ich habe viele Freunde, ich habe auch viele negative Dinge erlebt und positive Dinge natürlich auch und habe daraus probiert, dann so meine eigene, ja, Struktur zu finden und mein eigenes, ja, Wording und auch mein eigenes Learning, wie ich halt in Situationen agiere. Sicherlich gibt es auch immer mal wieder neue Situationen für mich, die ich dann probiere, bestmöglichst zu meistern. Ob das dann immer richtig ist, das müssen andere beurteilen. Aber wie du schon gerade sagtest, grundsätzlich habe ich viele Dinge halt, ja, mir selbst beigebracht, hört sich immer doof an, aber aus meiner eigenen Erfahrung erlebt.
Guckst du denn in der großen Fußballwelt dann mal auf Trainer? Gibt es da welche, die du beobachtest, wie sie sich geben während des Spiels, medial, in Pressekonferenzen, Interviews, an der Seitenlinie? Gibt es da welche, wo du sagst, die gefallen
Ja,
mir?
sicherlich kommt man da ja nicht drum rum in dem Geschäft. Man schaut sich natürlich viel an und man hat natürlich auch Charaktere, die irgendwo jemanden imponieren oder wo man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt nicht ganz so meins. Schlussendlich muss man natürlich auch immer sagen, das sind alles Personen, die sicherlich auch noch ein Privatleben haben und da ganz, ganz anders sind als am Sportplatz oder in der PK oder in gewissen Situationen, sodass ich das gar nicht mir anmaßen würde, über eine Person ein Meinungsbild abzugeben. Beispielsweise nennen wir jetzt mal Diego Simeone, der sicherlich am Spielfeldrand ein sehr emotionaler und wilder Typ ist, aber ich kann ja gar nicht beurteilen, wie der in seinem wahren Leben ist, also sein wahren Leben zu Hause mit seiner Familie und seinen Kindern, da wird er sicherlich ganz anders sein. So, dass es für mich schwierig ist, da was rauszuziehen. Ich nehme diese Situation schon mit, ich gucke mir das an. Wie reagiert man wie oder wie reagiert Typ X auf Situation Y? Und reflektiere das dann mit mir selber und sage, okay, das fand ich gut, das fand ich weniger gut und probiere da so einen Kompromiss draus zu entwickeln.
Gibt es denn einen Trainer, wo du mal Bock hättest, eine Woche mitzulaufen, oder das interessiert mich doch schon sehr, wie der arbeitet?
Ja, sicherlich gibt es da einige Trainer, die ich da sehr interessant finde. Ich glaube, um dir jetzt vorwegzugreifen und Namen zu nennen, ist es natürlich immer nicht unbedingt respektvoll, weil es gibt sehr, sehr viele gute Trainerkollegen und ich glaube auch, es gibt auch in der Kreisliga Trainerkollegen, von dem der eine oder andere noch und auch ich persönlich noch sehr, sehr viel lernen kann. Ich finde, José Mourinho, warum auch immer,
Ja,
hat irgendwas in mir ausgelöst. Ich weiß nicht, also
ja
bin ja auch ein
auch.
Kind der 90er, ja, finde seine Art manchmal ein bisschen drüber, aber auf der anderen Seite dann auch wieder sympathisch. Und ich glaube, ohne dass ich es weiß, dass er ein gutes Verhältnis zu seinen Spielern gepflegt hat, weil wenn du so autoritär bist in deiner Art und eine Mannschaft trotzdem für dich alles gibt, dann machst du irgendwas richtig. Und das war immer ein Trainertyp, so wie ich ihn jetzt medial kennengelernt habe, den ich schon sehr, sehr interessant fand und der, ja, der irgendwas in mir bewegt hat, auf jeden Fall.
Geht mir ganz genauso, weil ich auch denke, wenn er da ein bisschen in An- und Abführungen ausflippt, macht er das nur zum Guten der Mannschaft, weil er immer ablenkt von der Mannschaft, auch wenn die in Krisensituationen sind. Er stellt sich hin, dann macht er vielleicht was Verrücktes, aber ich glaube, der macht es bewusst. Und das finde ich immer ganz gut.
Das sind alles Profis. Also nochmal, wir reden jetzt über Samuel Ferschi, der Meister geworden ist in der Regionalliga Nord. Und parallel sprechen wir gerade über Trainer, die
Mourinho hat einige
Situationen
Nummer.
erlebt haben, die ich nur auf der PlayStation kenne. Darum, bei allem Respekt, das sind alles unfassbare Charaktere. Und da gibt es noch sicherlich deutlich mehr Trainer. Und das ist genau das, was du ja auch gerade sagtest. Er lenkt dann in gewissen Situationen einfach vielleicht ab oder macht etwas bewusst, weil er aber auch seine Mannschaft kennt. Und darum ist es immer sehr, sehr schwierig für mich oder uns als Außenstehende, die dann ja um 21 Uhr auf einem Mittwochabend vorm Fernseher sitzen und da irgendwas analysieren wollen, ohne im Trainingsbetrieb dabei zu sein, ohne zu wissen, wie fühlt sich Spieler X, wie fühlt sich Spieler Y, was für einen Druck gibt es vom Vorstand, was für einen Druck gibt es in der Mannschaft. Wer hat welche Beweggründe? Und darum, ne, sagte ich ja anfangs, dass es immer sehr, sehr schwierig ist, da einfach eine Meinung zu abzugeben, um ja am Ende irgendwie das Ganze zu bewerten, weil der Trainer an sich kennt seine Mannschaft und der hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, was er wie machen muss.
Für dich ändert sich ein bisschen was. Haben wir eben drüber gesprochen, neue Herausforderungen, auch medial. Du hast jetzt Erfolg gehabt, 7 Jahre Havelse, jetzt gehst du in die dritte Liga, das Schaufenster wird größer. Als Spieler hast du Ziele und Träume. Ich will mal dahin, ich will mal dahin, ich will Nationalmannschaft spielen, keine Ahnung. Wie ist es denn bei dir? Jetzt sag nicht, du nimmst jetzt, du bist nur in der Gegenwart und nimmst diesen Moment mit und freust dich, aber die
Wenn ich jetzt
Chancen.
Medienprofi wäre, müsste ich das so sagen, oder?
Ja, genau. Ich helfe dir auch
Also.
ganz gerne, aber genau das finde ich ja gut, auch da authentisch zu sein, zu sagen, hey, möglicherweise ändert sich ja dann im Leben auch etwas. Ich glaube, ich vermute jetzt mal, auch wenn du 7 Jahre schon Havelse hinter dir hast, dass du nicht die nächsten 20 Jahre unbedingt in Havelse bleiben möchtest, wenn irgendwann mal einer anruft und sagt, pass mal auf, das gefällt mir, was du echt machst. Hast du nicht Bock, Zweitligisten, Erstligisten ins Ausland zu gehen und Angebote zu machen? Oder ist das für dich absolut im Moment null Thema? Ich habe dir eine
Ja,
Brücke
du,
gebaut.
grundsätzlich wird ja eine Sache erst zum Thema, wenn sie da ist. So, und ich werde das jetzt mal so ein bisschen probieren, ehrlich, aber doch realistisch zu bewerten. Wenn man Trainer ist, dann muss man natürlich mit allen Situationen irgendwo konform werden. Das heißt, und das betone ich auch mal, weil es mir wirklich wichtig ist, der Verein hat mir nach meiner U19 eine Mannschaft übergeben, wo ich wirklich bis heute, und das meine ich auch so wirklich, wie ich es dir sage, unfassbar dankbar bin. Weil in dieser Situation einen U19-Trainer zu installieren, der vorher keine Rennerfahrung hatte, bei einer Mannschaft, die gerade aus der dritten Liga abgestiegen ist, 0 Punkte hat nach 10 Spielen, das ist maximal mutig und das ist maximal stark, also wirklich stark. Dass das dann am Ende so eine Geschichte geworden ist, dass ehrt mich und ehrt natürlich auch alle, die an diesem Prozess beteiligt gewesen sind. Sicherlich ist Fußball auch ein schnelllebiges Geschäft und vielleicht redet man in 6 Monaten gar nicht mehr über den Aufstieg, sondern über meinen Rauswurf. Das kann auch alles sein. So, also brauche ich ja jetzt auch nicht irgendwie das Buch neu erfinden oder das Rad. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es natürlich einen schmeichelt, wenn Anfragen kommen. Und es muss ja nicht nur mich persönlich schmeicheln, sondern auch alle, die dementsprechend an diesem Prozess beteiligt sind. Das ist ja so wie für meine Spieler, gilt das Gleiche. Wenn da jetzt Spieler performt haben und die kriegen Angebote von höheren Ligen, und das ist ja TSV Havelse, so muss man das ja auch einfach so sagen. Wir sind ein Ausbildungsverein, wir haben sehr, sehr viele Trainer herausgebracht, ne, die haben sich beide committed, ne, der Trainer hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er dann am Ende rausgekommen ist. Und genauso geht es ja auch bei Spielern. Und genauso ist es ja bei mir auch. Am Ende würde ich mich oder freue ich mich natürlich darüber, wenn es irgendwo nochmal weitergeht. Aber schlussendlich muss man natürlich sagen, jetzt gerade auch mit der Lizenz, die ich habe und auch mit der Vita, bin ich gerade am Maximum. Also bin gerade mit TSV Havelse in der dritten Liga. Und ja, dafür bin ich erstmal maximal dankbar und da muss ich erstmal noch ein paar Erfahrungen sammeln. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Es kommt, wie es kommt.
Es ist immer so gewesen. Ein Freund hat mir mal gesagt, schöne Grüße an Arti und Katan, die Geschichte ist geschrieben. So. Und wenn die Geschichte geschrieben ist, dann schauen wir da mal, was ja auf den letzten Seiten oder ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind, so steht.
Du kommst aus Minden, richtig?
Genau.
Glückwunsch nach Minden, die sind nämlich in die Handball-Bundesliga aufgestiegen, GWD Minden. Gratulieren wir ganz. Warum ist man als Mindener nicht zum Handball gekommen?
Papa war Fußballer, Papa war Trainer hier in Minden. Und dann gibt es natürlich für einen jungen Bengel dann nichts Schöneres, als auf die Sportplätze hier in der Umgebung zu fahren und ja gar nicht Fußball zu gucken, sondern da einfach mit anderen Kindern zu spielen. Und sicherlich, wenn du einen Vater hast, der Trainer gewesen ist, dann gibt es auch zu Hause oftmals kein anderes Thema außer Fußball, sodass das immer schon etwas war, was mich begeistert hat. Handball war auch immer ein Teil. Also ich habe es super gerne angeschaut. Ich gucke es nach wie vor super gerne, weil ich finde es einen unfassbaren Sport und ich finde es wirklich sensationell, was die da physisch alle so leisten in dieser kurzen Zeit, in dieser Halle, bei dieser Luft. Aber irgendwo fand ich Fußball immer so emotional. Meine Vorbilder damals in den 90ern waren alles Fußballer, so dass ich da irgendwie keine Berührung zum Handball so richtig hatte.
Was waren deine Vorbilder?
Ja, Ronaldo, also der, ne, Phenomino zum Beispiel, Zinedine Zidane, alles diese Spieler, ne, Dennis Bergkamp, ne, Peter Schmeichel, das waren so die Spieler, die wir immer auf Garagentoren nachgespielt haben, ne.
Warst du ein guter Fußballer?
Ich sage nein. Also ich war ordentlich, aber ein guter Fußballer, das ist so weit, wenn wir jetzt von guten Fußballern reden. Wir reden ja manchmal von Bundesligaspielern, die wir nicht gut finden, oder Nationalspielern. Darum sage ich mal nein, ich war kein guter Fußballer.
Sehr, sehr, sehr gut. Du hast tunesische Wurzeln. Spielt das in deinem Leben heute noch eine Rolle? Hast du irgendwas noch tunesisch? Bist du oft da? Wäre das zum Beispiel auch mal ein Traum, tatsächlich auch mal einen tunesischen Verein mal zu trainieren?
Also was mich wirklich gewundert hat, mich hat der tunesische Fußballverband nach dem Aufstieg angerufen und hat sich ja beglückwünscht, hat sich bedankt dafür, dass jemand dann, ich sag jetzt mal, mit einer tunesischen Herkunft dann auch dementsprechend ja etwas, was Sensationelles geschafft hat. Sicherlich hat das schon auch in meiner Entwicklung eine Rolle gespielt. Man darf natürlich nicht vergessen, mein Papa ist seit 1970 in Deutschland oder glaube 68. Das heißt, er ist mehr Deutscher als Tunesier, behaupte ich jetzt einfach mal. Mama ist Deutsche, aber ich habe natürlich beide Kulturen kennengelernt und also sowieso immer sehr, sehr offen für Kulturen. Das bedeutet, klar sind wir dort in Urlaub gefahren, klar habe ich da Familie. Und das hat mir auch schon viel gegeben, weil am Ende siehst du halt Dinge nochmal aus einer anderen Sicht. Du kommst hier aus einem behüteten Deutschland beispielsweise, wo du, wenn du duschen gehen willst, einfach ja die Dusche anmachst und dann hast du noch einen Regler, wo drauf steht, ob du mit 32 Grad oder 39 Grad duschen willst und kommst dann vielleicht auch in Bezirke, wo Menschen vielleicht ja darüber nachdenken, ob sie überhaupt was trinken können. So. Und das löst natürlich schon viel in jemanden aus und das bringt dich auch wieder immer auf den Boden der Tatsachen und darum bin ich auch sehr, sehr bodenständig in dem, was ich sage und dem, wie ich lebe oder wie ich Dinge vorantreibe, weil ich glaube halt, vielen Menschen geht es nicht so gut wie uns. Und das war schon ein Faktor, der mich in meinem Leben geprägt hat. Auch viele Freunde, wo ich gesehen habe, okay, wie hast du es zu Hause? Du hast ein behütetes Elternhaus, du wirst unterstützt, du wirst geholfen. Meine Eltern haben alles für mich gemacht. Ich konnte überall hin, ich konnte jede Klasse verteilen, ich konnte alles machen. Und dann hast du natürlich auch Freunde, die es nicht machen durften oder konnten. Und das sind natürlich alles Faktoren, die in meiner Entwicklung auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben.
Du hast so viel mit Fußball zu tun. Hast du noch Zeit, dir auch dich mit dem tunesischen Fußball auseinanderzusetzen? Guckst du da ab und zu was? Wir haben sogar eine Mannschaft jetzt bei der Club-WM dabei.
Ja, sicherlich. Also ich gucke schon relativ viel Fußball, so, weil es mir auch Spaß macht. Und ich schaue natürlich dann auch, was die tunesische Nationalmannschaft macht oder auch was die Clubmannschaften da in Teilen machen, weil es mich dann einfach ein bisschen interessiert, so. Aber dass ich da jetzt so detailliert in die Analyse reingehe, ist nicht der Fall. Aber klar. Bei einer WM oder auch bei einer Club-WM oder sonst was, schaue ich mir das natürlich an. Aber drückt natürlich auch alle anderen Nationen die Daumen.
Natürlich. Wenn man Fußballer ist, vielleicht nicht so ein ganz guter. Und wann hast du dann für dich so gesagt, ich liebe diesen Sport, ich möchte Trainer werden?
Ich muss sagen, tatsächlich habe ich einfach angefangen, Trainerscheine zu machen. Und mit dem ersten Schein musste man dann ja auch eine Mannschaft irgendwo trainieren, so dass ich da so ein bisschen, ich sag mal, nicht gezwungen wurde, aber in diese Situation gebracht wurde, etwas zu machen. Und war halt in dem Verein, wenn ich gespielt habe, auch häufig Kapitän oder so ein bisschen verlängerter Arm vom Trainer, habe da mal eine Trainingseinheit geleitet und habe dann eigentlich immer den Zuspruch bekommen, ey, das war richtig gut und das hat uns gefallen. Und irgendwann glaubst du ja auch, okay, wenn das vielleicht eine Stärke von dir ist, warum nicht einfach mal gucken und dich selbst damit auch glücklich machen, weil es mir auch Spaß gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ist das Ganze so nach und nach gewachsen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie mit 16 aufgestanden und habe gesagt, oh mein Gott, ich muss jetzt Trainer werden. Ganz im Gegenteil. Fußball nimmt viel Zeit in Anspruch, aber macht auch ja sehr, sehr glücklich.
Was wolltest du denn eigentlich werden?
Ein guter Mensch, bin ich ehrlich.
Beruflich.
Nein, also das meine ich auch wirklich ernst. Also da mag man immer viel drüber lachen, aber ich habe immer gesagt, ich möchte gesund bleiben und ein guter Mensch sein. So, und wenn ich diese beiden Aspekte irgendwo erfülle, dann glaube ich, bin ich vielen vielleicht auch schon was voraus. Und ja, gesund bin ich, toi toi toi. Ein guter Mensch, das müssen andere einschätzen. Aber das waren wirklich meine beiden Aspekte, klar. Und einfach, ich sag jetzt mal, zu wissen, dass die Menschen, die um mich rum sind, dass die mich mögen, so wie ich bin, einfach mit vielen Fehlern und auch vielleicht vielen positiven Dingen. Das waren eigentlich so wirklich schon sehr, sehr früh meine Ziele. Das muss ich einfach so sagen. Dann noch gar nicht an Fußball gedacht oder irgendwas anderes.
Aber klingt schön. Eben hast du mal erzählt, du bist irgendwie ins kalte Wasser geworfen worden beim TSV Havelse, also als Trainer. Wie ist es zustande gekommen?
Ja, ich habe was im Stützpunkt gemacht in Herford und habe dann damals bei meinem ersten Trainerschein Ergin Ecci kennengelernt. Der war Torwarttrainer in Havelse, der hat auch damals dort gespielt. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, die U16 vom TSV Havelse, die suchten einen neuen Cheftrainer. Könntest du dir das vorstellen? Da habe ich gesagt, ja, gut, vorstellen kann ich mir erstmal alles. Müssen wir nochmal schauen. So, und dann ja, war ich dort zum Gespräch und der damalige Trainer, der ist ins Ausland gegangen. Und dann war ich da irgendwie von heute auf morgen auf einmal Cheftrainer einer U16. Ich wusste weder, was für ein Jahrgang diese Mannschaft hat, noch wer da spielt, noch wo ich Spieler herkriege. Ja, und das hat sich dann alles so peu à peu entwickelt.
Und dann bist du seit 7 Jahren da, von dem Tag an.
Genau, von der U16 in die U17, von der U17 in die U19, von der U19 dann weiter, genau.
Krass, Wahnsinn. Auf was freust du dich am meisten in der dritten Liga?
Freue mich natürlich auch volle Stadien. Ist natürlich noch was ganz anderes. Viele wahnsinnige Fankulturen, mit Sicherheit auch unfassbar gute Trainerkollegen gegenüber, gute Spieler und natürlich dann auch darauf hoffentlich das Ganze dann besser zu gestalten als beim letzten Mal. So, das ist mein Ziel oder mein Wunsch und da freue ich mich schon drauf.
Wenn ich gleich beim DFB anrufe und sage, pass auf, ich möchte gerne, dass der TSV Havelse am ersten Spieltag ein richtig schönes Spiel bekommt, was wünschst du dir, dass ich das gleich mal sagen kann? Und jetzt sag nicht, wir müssen sowieso gegen jeden Gegner zweimal
Nee,
spielen.
ich sag anders. Es
Man hat doch
ist
schon irgendwie, ne? Heimspiel.
17:20 Uhr und du wirst da keinen erreichen.
Der Mann hat die auch nicht schlecht. Dann mache ich das per Fax. Fax haben sie, glaube ich.
Also ich würd mich, also ich sag
Heimspiel.
mal so, um es grob einzukategorisieren, entweder möchte ich ein Heimspiel haben oder wenn wir auswärts ran müssen, dann bei einem Gegner, wo keiner mit uns rechnet.
Auch gut, weil das Gute ist ja, auch mit der Geschichte dritte Liga vor 3 Jahren, ihr seid Underdog, ne? Ihr habt ja eigentlich fast in jedem Spiel nichts zu verlieren. Das ist ein Vorteil, oder?
Ob das ein Vorteil ist, wird man sehen. Aber klar, also schlussendlich haben wir auch nichts zu verlieren. Aber wir haben auch nie was zu verlieren. Also ich bin ehrlich, am Ende, was haben wir zu verlieren? Wir spielen das Spiel, es ist Fußball, okay. Nach 90 Minuten hoffen wir, dass wir das Beste rausgehauen haben. Aber was haben wir zu verlieren? Also das ist ja auch das, was ich den Jungs in der Regionalliga gesagt habe. So, wir fahren alle nach Hause, ihr seht eure Frauen, eure Kinder, eure Familien. Was haben wir zu verlieren? Also Klar, haben wir Punkte zu verlieren, Ansehen zu verlieren. Sicherlich ist es auch dann am Ende ein Job, das muss man auch ganz klar sagen. Da hängen auch andere Faktoren hinter, aber schlussendlich, wenn man was zu verlieren hat, dann hat man Angst. So, wenn man Angst hat, dann wird man nicht performen können. Und darum sage ich, zu verlieren haben wir erstmal gar nichts. So, wir werden da auftreten, so wie wir immer auftreten, best vorbereitet, mit dem besten Mindset, mit den besten Möglichkeiten, da Spiele zu gewinnen, und dann probieren wir, alles in die Waagschale reinzuhauen.
Wenn man recherchiert über Samuel Ferschi, findet man nicht viel. Du hast, glaube ich, noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, soweit ich das gesehen habe. Deswegen zum Schluss, um dich mal ein bisschen noch kennenzulernen. DJ hast du gespielt, aber deine Lieblingsmusik.
Meine Lieblingsmusik, R&B oder Ballermann-Hits.
Okay. Guckst du Serien, Filme? Bist du da irgendwie ein Freak, wenn du mal Zeit hast?
Film auf jeden Fall Thriller mit einem Butterfly-Effekt am Ende irgendwie. Und Serien muss ich sagen, wenn sie nicht so lang sind.
Liest du? Bist du ein Bücherwurm?
Bücherwurm würde ich jetzt nicht sagen, aber ich lese schon Bücher. Ja, also auch gerade so Biografien finde ich interessant. Oder auch gesellschaftspolitische Bücher. Ja, das lese ich schon.
Hast du ein Lieblingsbuch? Als
Nein.
Buchtipp für unsere Hörer? Nein.
Ich habe einen Lieblingsfilm, aber kein Lieblingsbuch.
Lieblingsfilm? Okay.
Das Leben ist schön.
Ja.
Umberto Benigni.
An welchem Ort auf der Erde möchtest du mal unbedingt hin?
Galapagos-Inseln.
Mhm. Da, wo die kleinen süßen Schildkröten rumrennen.
Genau.
Kochst du gerne? Was ist so die Spezialität? Ist es dann das Deutsch-Tunesische oder?
Nein, nein, ich klassisch italienisch Pasta.
Okay. Besondere Pasta? Mit was für einer Soße?
Ja, gibt es jetzt nicht mehr. Also nochmal ein Aufruf an Knorr. Es gab immer eine schöne Soße mit.
Miracoli.
Ne, mit Mais und Hähnchen, und die sind irgendwie rausgenommen worden. Also wenn mich einer hört, ich würde mich darüber freuen, wenn die noch mal ins Leben gerufen wird.
Gibt es ein Fußballspiel, was du unbedingt mal sehen willst? Ich habe zum Beispiel, ich kann es dir gar nicht warum, ich möchte gerne mal dieses Derby in Buenos Aires sehen. Boca Juniors gegen River Plate in, wie heißt das, Bombonero, also die Schüssel. Da will ich irgendwie mal hin. Gibt es sowas, wo du sagst, das kann auch ein WM-Finale sein, das kann auch Havelse gegen Hannover 96 sein. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich mir gerne mal als Fan auf der Tribüne
Als Fan auf der Tribüne, er muss mir mal kurz ein paar Sekunden geben.
Ja.
Als Fan auf der Tribüne.
Viele reden vom Derby in Glasgow, was wohl richtig, richtig geil sein soll. Aber ich
Ja,
will dir
aber
gar nicht sagen, ich will
ich
dir
habe
gar
immer
nicht helfen.
so
Ne?
das Belgrader Derby habe ich immer so vor Augen. Das wurde damals immer bei DSF gezeigt, oder Eurosport, ich bin mir nicht mehr sicher. Partizan gegen Roter Stern. Ich glaube, dass das schon interessant ist als Fan.
Welche Sportart reizt dich noch? Was guckst du neben Fußball?
Im Fußball gucke ich gerne ja Handball, auch live, weil ich es einfach spannend finde. Oftmals ein Hin und Her mit vielen Abschlüssen, vielen Toren. Und ja, wenn jetzt irgendwelche großen Boxkämpfe sind, schaue ich es auch ganz gerne.
Gehst du gerne shoppen? Bist du eitel?
Eitel bin ich auf jeden Fall. Da würde ich schon sagen, es wäre ja auch eine Schwäche. Und shoppen gehe ich auch gerne, muss mich da dann aber auch manchmal bremsen.
Was ist deine größte Macke?
Meine größte Macke ist, dass wenn ich in mein Auto einsteige und die Fußmatte schmutzig ist, dass ich die dann saugen fahren muss. Also ich fahre nicht weiter, bevor die Fußmatte
Ja,
sauber
wenn das mal nicht ein schönes Schlusswort ist.
ist. Ja, also muss ich wohlfühlen.
Ich wollte dir eigentlich viel Erfolg wünschen für die Zukunft. Jetzt würde ich dir wünschen, immer eine saubere Fußmatte im Auto.
Das finde ich gut. Ne? Vielleicht können wir den einen oder anderen Fußmattensponsor noch mal akquirieren jetzt durch die
Ja,
Aussage.
siehst du, genau, definitiv. Damit du dir den einen oder anderen Spieler kaufen kannst für die dritte Liga. Samir, das war super klasse. War nett, dich kennenzulernen, mit dir zu plaudern. Ich glaube, viele haben jetzt auch einen Eindruck von dir. Das war, du bist ein guter Mensch und definitiv macht das
Dankeschön, das ist sehr lieb.
positiv. Muss ich wirklich sagen, du gibst einem Energie. Ich wünsche dir viel Erfolg. Lass dich, ich sage ja, die Schüsse werden näher kommen, oder wie sagt man da, die Einschläge, je höher man ist, ne? Pass auf dich auf.
Das ist lieb. Vielen Dank. Das sind sehr schöne Worte. Und Olli, wir kennen uns jetzt auch nicht, aber war sehr, sehr angenehm. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, an alle Zuhörer, unterstützt hier den Podcast, ohne dass du mir das gesagt hast. Und ja,
Ja.
wünsche allen Menschen viel Gesundheit und ja, macht das Beste aus eurem Leben und habt Spaß am Sport und ja, supportet den TSV Havelse.
Auf jeden Fall, TSV Havelse und den Kultkicker Podcast, und ich bin ziemlich sicher, dass wir nochmal reden werden.
Das
Folge.
würde mich freuen.
Ja? In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund.
Dankeschön.